Wir haben das irgendwie gesehen im Gebet und wir haben es im Lied auch gesungen, dass zwei Sachen zusammenkommen müssen, unser Herz und unser Herr und Heiland. Ich würde gerne ganz am Anfang eine Stelle uns lesen aus Johannes 17 mit eines der letzten Verse dort. Und zwar den Vers 26. Da sagt er Jesus, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ich habe gedacht und ich habe einen Abschnitt im Hinterkopf gehabt und habe gedacht, das ist so, wie ich weiß nicht, ob es in der Grundschule war oder fünfte oder sechste Schuljahr, ich glaube, es war eher am Ende der Grundschule. Da hatten wir eine Arbeit gehabt, eine Mathearbeit, und ich hatte in Aufgaben die Ergebnisse hingeschrieben, aber nicht den Rechenweg. Und ich war ziemlich sauer gewesen, dass ich nicht die volle Punktzahl bekommen habe. Und ich habe gedacht, das ist hier ähnlich. Der Jesus, der zeigt uns, wo er uns hinführen will, wo das Ergebnis ist. Es bedarf dann die Aufgaben und die Aufgaben sind so unterschiedlich. Wenn ich so in die Reihen gucke, ist es so unterschiedlich schwer, wo der Einzelne steht. So unterschiedlich, was er zu tragen hat, was ihn ausmacht. Und der Jesus hat einen Weg dahin zu kommen, dass seine Liebe in dir Fuß fasst, dass sie dich und dein Herz ausfüllt. Eins ist natürlich dafür nötig, dass dein Herz dafür offen ist. Ein ganz kleines wenig davon steht in diesem Vers drin. Und ich habe ihm deinen Namen kundgetan. Was heißt das, wenn mir der Name Gottes kundgetan wird in mein Herz hinein, wenn mir klar gemacht wird, wer Gott ist und was sein Wesen ist und was ihn ausmacht? Und ich denke, es ist zu Recht, wenn wir hier zusammen beten und wir über Gott nachdenken, dass oft Günther in den Gebeten sagt, der gepriesen sei in Ewigkeit. Wenn wir uns damit beschäftigen, wer Gott ist, dann merken wir, wir werden still und können eigentlich nur Gottes Wort anwenden, um ihm Lob und Dank darzunehmen. Und ich habe gedacht, wenn ein Name ein Ausdruck ist und umschließt das ganze Wesen und der Schönheit und der Größe Gottes, und dieser Ausdruck, welchen Eindruck und welchen Abdruck der in unseren Herzen hinterlassen soll, dass die Liebe Gottes, mit der er seinen Sohn geliebt hat, dass die in uns ist. Diesen Abdruck soll der Name und das Wesen Gottes in unserem Leben und unserem Herzen hinterlassen. Und das soll so weit gehen, wie der Jesus das sagt, nicht nur die Liebe, mit der Gott ihn geliebt hat, sondern dass er selber in ihnen ist. Ich glaube, das Johannesevangelium ist voll davon. Dieses hohe priesterliche Gebet ist voll davon, wie das Wort Gottes Fuß fassen kann in deinem und meinem Leben. Wie Gott sich sehnt oder eigentlich hineingelegt hat, auch in das Evangelium, diese enge Gemeinschaft, die wir mit ihm haben können. Ich würde uns gerne einen Vers vorlesen aus dem Alten Testament, wo der Name Gottes kundgetan wird und was dann da passiert, damit wir einen ganz kleinen Eindruck davon haben, was es heißt, wenn Gottes Name offenbar wird. Es geht darum, als Moses das zweite Mal diese Gesetzestafeln in die Hand nimmt, selber macht, dass Gott ihn das zweite Mal nimmt, um die zu beschriften. Ich lese aus 2. Mose 34 ab Vers 5. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden, der Schuld vergeben und Sünde vergibt. aber keineswegs ungestraft lässt, die Schuld der Väter heimsucht. Und ich will jetzt erstmal hier nicht weiterlesen, wo zwei Sachen klargestellt wird, das Gericht und auch die Gnade Gottes, wie die Größe Gottes und die Treue Gottes hier genannt wird, indem der Name Gottes ausgerufen wird. Der Herr ruft den Namen Gottes aus. Hinein da, wo du jetzt stehst. Ich weiß es nicht im Einzelnen, wo jeder steht. Von manchen wissen wir, dass sie Leid oder Not haben. Es lag mir irgendwie auf dem Herzen, in einer Sache einfach auch weiterzumachen, dass wir uns weiter mit dem Korintherbrief beschäftigen. Und ich habe gedacht, wir hatten das letzte Mal da hineingeguckt, zusammen auch in Kapitel 6, wo wir etwas davon sehen, dass auch Gott in uns Wohnung machen möchte. Ich lese uns die Verse nochmal, wenn wir 2. Korinther 6 aufschlagen. Und da lese ich so ab Mitte Vers 16, 2. Korinther 6. Ab Mitte Vers 16. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Hier wird etwas von einer Gemeinschaft und einer Nähe und einer Verbundenheit mit Gott gesprochen, und dass wir sozusagen dafür die Voraussetzung schaffen sollen, dass Gott diesen Raum hat in unserem Herzen. Und dass wir die Dinge raustun sollen aus unserem Herzen, die da hinderlich sind, die nicht mit Gott übereinstimmen können, dass wir uns davon trennen sollen, damit wir diese Gemeinschaft haben. Wisst ihr, ich habe gedacht, in der Betrachtung so von für mich selber in Kapitel 6 und Kapitel 7, dass ich gedacht habe, hier werden zwei Sachen angesprochen, wo auch der Jesus schon ausspricht in den Evangelien, dass er sagt, in zwei Sachen ist das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Dass du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Gott zu lieben heißt, Gott auch dem Raum zu geben im Herzen. Und wenn Gott diesen Raum in deinem, meinem Herzen hat, dann wird Gott mich und dich auch durch das Herz lenken, da wo er dich und mich haben möchte. Wenn er in mir wohnt, wird er dich führen. Dein Leben geht dahin, wo dein Herz hingeht. Und wenn Gott in deinem Herzen ist, geht dein Leben dahin, wo Gott dich haben möchte. Und das Geheimnis liegt eigentlich da drin, ein ganz kleines Stück verborgen, was wir eben gelesen haben, dass Gott in unseren Herzen wohnt, weil der Jesus seinen Namen, den Namen Gottes in uns groß macht oder uns kundtut, dass wir etwas ersehen und erfahren von seinem Wesen und uns dann, dass wir dann ihn aufnehmen und dass er uns ändert. Wir gucken da später nochmal ein ganz kleines Stück genauer rein. Also der Jesus, die Lösung ist nicht darin, dass du jetzt nach Hause gehst, dich für irgendwas auf den Kopf stellst, rauswerfen, das ist schon eine Aufgabe, die Gott uns sagt. Wenn Dinge störend sind, dass wir sie raustun. Aber wir können unser Herz nicht verändern. Wir bekommen von Gott ein neues Herz. Und Gott möchte uns durch sein Leben ausfüllen. Und das ist sein Anliegen, dass er in uns wohnt und dass er es ausrichtet. Nicht, dass wir uns ausrichten oder anstrengen. Und wisst ihr, in Kapitel 7 kommt ein Thema. Und ich habe gedacht, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ja, das ist ein Kapitel, da hat er Herr, und da hat Gott in den letzten 10 oder 15 Jahren sehr an meinem Herzen gewirkt. Und ich glaube, im Beschäftigen hat, glaube ich, mindestens an 4 Punkten Gott ganz ernst nochmal zu mir geredet und gesagt, ich meine genau dich damit. Genau da möchte ich dich treffen. Genau da ist dein eigenes Herz gemeint. kann Gott zu mir so reden, wenn ich mich beschäftige, dass er sagt, genau dich meine ich damit, wie Gott es tut mit mir, dass er sagt, genau dich meine ich damit, genau dich möchte ich hier an die Hand nehmen und genau hier möchte ich dein eigenes Herz ändern. Ich möchte vielleicht am Anfang das Kapitel 7 mit uns lesen. 2. Korinther 7. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Gebt uns Raum in euren Herzen. Wir haben niemanden Unrecht getan. Wir haben niemanden zugrunde gerichtet. Wir haben niemanden übervorteilt. Nicht um zu verurteilen rede ich, denn ich habe vorhin gesagt, dass ihr in unseren Herzen seid, um mitzusterben und mitzuleben. Groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber. Groß mein Rühmen über euch. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Der aber die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Doch nicht nur durch die Ankunft, sondern auch durch den Trost, womit er bei euch getröstet worden ist. Denn er berichtete uns eure Sehnsucht, euer Wehklagen, euren Eifer für mich, so dass ich mich noch mehr freute. Denn wenn ich euch auch durch diesen Brief betrübt habe, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er euch auch kurze Zeit betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und jetzt freue ich mich, nicht, dass ihr betrübt worden, sondern dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn betrübt worden, damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Denn siehe, eben dies, dass ihr nach Gottes Sinn betrübt worden seid. Wie viel Bemühen hat es bei euch bewirkt, sogar Verteidigung, sogar Unwillen, sogar Furcht, sogar Sehnsucht, sogar Eifer, sogar Bestrafung. In allem habt ihr bewiesen, dass ihr in der Sache rein seid. Wenn ich euch also auch geschrieben habe, so geschah es nicht wegen des Beleidigers, auch nicht wegen des Beleidigten, sondern damit euer Bemühen um uns bei euch offenbar werde vor Gott. Deswegen sind wir getröstet worden. Außer unserem Trost aber freuen wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alle in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch unser Rühmen vor Titus Wahrheit geworden, und sein Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euch eurer aller Gehorsam denkt, wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch habe. Wir können das diesem Kapitel gar nicht entnehmen, wie viel Mühen des Apostel Paulus da war. Wir müssten den ersten Korintherbrief dazu nehmen. Wir müssten die Situation dazu nehmen, die in Korinth geherrscht hat, um zu wissen, wie viel Betrübnis da gewesen ist. Aber das Schöne finde ich hier in dem Schreiben, dass alles, was zugrunde lag, nicht mehr erwähnt wird, weil es göttlich geregelt ist. Alles, was geschehen ist, war göttlich geregelt worden inmitten dieser Gemeinde in Korinth. Ein kleines anderes Anliegen liegt dem Apostel Paulus hier unter. Er sagte, euer Herz, oder im Vers 2, gebt uns Raum in euren Herzen. Im ersten Korintherbrief merkten wir, dass da so Spaltungen waren in der Gemeinde, dass da die einen sagten, ich bin des Paulus, der eine des Apollos, der nächste sagt, des Christus, der andere des Kephas. Merken, dass auch andere Dinge da waren. In dem zweiten Brief merkten wir, dass manche der Korinther sagten, der Apostel Paulus ist sehr groß und sehr kräftig, wenn er schreibt. Aber er wurde doch irgendwie klein gemacht. Er wurde nicht angenommen in den Herzen von allen. Und der Apostel Paulus legt, denke ich, auf der einen Seite auch sein eigenes Herz hier total offen. Weißt du, wenn der Apostel Paulus sagt sozusagen, mit mir leben, mit mir sterben, all das, was ihn ausmacht, im Leben, im Sterben, in Not und Leid, ich lasse euch ran an mein Herz, ich lasse euch ran an mein Inneres. Und wenn wir das zweite Kapitel hier noch dazu nehmen, in welcher Situation der Apostel Paulus sich befunden hat, er war in Troas gewesen, in der Türkei. Er hatte den Titus hingeschickt nach Korinth, der sollte da nach dem Rechten gucken, sollte sehen, ob sein Reden, ob sein Schreiben angenommen worden ist. Und er hat dem Titus was mitgegeben, obwohl er nicht wusste, wo er dran war. Der hat ihnen eine Zuversicht mitgegeben, hat gesagt, die werden das machen. Die Korinther, die werden in allem gehorsam sein. Der hatte eine Zuversicht, dass Gott das wirkt, weil er wusste, dass Gottes Geist in den Korinthern ist. Trotz der katastrophalen Zustände hat er dieses Vertrauen in den Titus mitgegeben und sagt, Gott wird das tun. Ich muss dann drüber nachdenken. Habe ich in jedem meiner Geschwister das Vertrauen, dass Gott sein Werk tut und auch zu Ende führt und dass er es zum Guten führt? Sehe ich nicht manchmal viel kürzer und nicht durch auf das, was Gott tut? Der Apostel Paulus hat schon beim Schicken des Titus dieses Vertrauen gehabt, dass Gott sein Werk ausführen wird. Wir dürfen auch das Vertrauen haben, dass mit dir und mir Gott sein Werk ausführen möchte und auch zu Ende bringen möchte. Es ging so weit, er hatte eine von Gott weit geöffnete Tür in Troas gehabt. Das heißt, das Evangelium konnte verkündet werden. Es kamen Leute zum Glauben. Aber in seinem Herzen war die Not um den Titus und ein Stück deshalb auch mit diese Not um die Korinther. Und er musste rüber nach Mazedonien, heute Griechenland, reisen von der Türkei. Ich glaube, das ist in der Gegend so von Izmir gewesen. Rüber nach Mazedonien musste er reisen, weil er Sorge hatte. Weil sein Herz besorgt war um den Bruder und weil sein Herz besorgt war um die Geschwister. Das ging vor dem Dienst, den er hatte. Geht deine Liebe zu deinem Nächsten vor diesen Aufgaben, in denen du vielleicht stehst, wo du meinst, das muss ich unbedingt tun, Gott hat mir so viel da anvertraut. Geht deine Liebe zu deinem Nächsten vor und zu deinen Geschwistern vor, dass du auch Dinge verlässt, um wirklich dieser Liebe Gottes, dieses deinen Nächsten lieben wie dich selbst, wirklich diese gleiche Fürsorge dem vorzukommen zu lassen, wie du dir selber zukommen lässt, um dem nachzugehen. Mich verwundert das und macht mein Herz irgendwie weit, wenn ich sehe, wie darin der Paulus Christus Nachahmer ist, wie man die Liebe des Christus in dem Apostel Paulus sieht, wie das Wesen und das Leben des Herrn in ihm Fuß fasst, dass er so eine Liebe hat und so ein Zutrauen und so sein Herz hat. Und wir merken in diesen ganzen Formulierungen, die der Apostel Paulus sagt, ich lese nur mal Vers 4, groß ist meine Freimütigkeit euch gegenüber, groß mein Rühmen über euch. Ich bin mit Trost erfüllt, in Überreich an Freude, in all unserer Bedrängnis. Und dann lesen wir weiter, noch Vers 5. Denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatten unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt, von außen Kämpfe und in inneren Ängste. Aber der die Niedrigen tröstet, Gott tröstete uns durch die Ankunft Titus. Kennst du das, diese Schwachheit in deinem eigenen Leben? Dieses von außen bedrängt, von innen Ängste, gar nicht zu wissen, wo es lang geht, gar nicht zu wissen, wie geht es weiter. Und dieser Schwachheit kommt dann Gottes Stärke zum Ausdruck, der Trost durch die Ankunft des Titus. Und er sagt, das Vertrauen und merkt durch die Ankunft des Titus, das ganze Vertrauen, das er im Vorfeld mitgegeben hat, ist reich belohnt worden. Sie haben die Dinge göttlich geregelt, die zu regeln waren. Sie haben Gottes Reden Raum gegeben. Ich will zwei Begebenheiten nennen, wo ich von gesprochen hatte am Anfang, wo ich so in der Beschäftigung bewegt worden bin. Zusammen mit Astrid in Basbeck war und die Gemeinschaft dort mit den Brüdern hatte, ich glaube, ich habe es schon mal jetzt zum Ausdruck gebracht, habe ich gesagt, ich danke Gott für jeden Einzelnen im Herzen. Und ich musste wirklich über jeden Einzelnen, wie weit es mir ins Herz und Sinn kam, von euch nachdenken. Ich habe gedacht, wieso habe ich diesen Gedanken noch nicht gehabt irgendwie für euch. Für jeden Einzelnen zu danken, Danke zu sagen, dass es dich gibt. Danke, dass du Kind Gottes bist. Danke, dass wir auch in einer Gemeinde trotz Verschiedenheit hier zusammengestellt sind. Und ich musste Dinge auch korrigieren. Dann war ich als letzte Mal da, war mit einem der letzten Tage, war ein Bruder da, der hatte sich einen der Gäste dort für Nachmittag zum Helfen, ich Klammer gefragt, ob er ihm helfen dürfte und ich sag mal das Wort so ausgeliehen, dass er ihm helfen konnte, so an seinem Campingplatz Dinge in Ordnung zu bringen. Ein Bruder, und man war dann im Gespräch gewesen mit dem Bruder und unter anderem auch über Gefährdetenhilfe. Und ich war mal mit 26 Jahre, habe ich schon überlegt, so eine Arbeit zu machen, habe hineingeschnuppert in eine Gefährdetenhilfe und habe Dinge erlebt, die ich dachte, die nicht schön waren. Und er hatte so begeistert davon gesprochen und dann kamen so in mir so Einwände. Und dann redeten wir und ich merkte, das sind Dinge, die ich erlebt hatte, die kamen in meinem Herzen wieder hoch. Und ich habe gemerkt, das sind Dinge, die über 30 Jahre her sind, 35 Jahre vielleicht, die noch nicht in meinem Herzen zur Ruhe gekommen sind. Dass wenn ich wieder darüber spreche, dass ich merkte, mein Herz wird darüber unruhig und nicht nur, dass das der Kopf, sondern auch meine Gefühle davon berührt waren. Und ich musste auch erkennen, auch im Lichte dieses Bruders, das kann eigentlich so nicht sein. Die Dinge, wenn Dinge bei dem Herrn zur Ruhe kommen, wie hier auch in dem Kapitel, dass er die überhaupt nicht mehr anspricht, warum spricht es in mir was an? Das liegt doch nicht daran, an dem, was mir geschehen ist. Das liegt doch, wie ich umgehe mit meinem Herzen. Warum tue ich das nicht komplett weg, dass mein Herz davon nicht mehr berührt ist? Dass ich wirklich Frieden habe, dass ich Ruhe darüber habe. Und wisst ihr, ich habe den Eindruck gehabt, dann nochmal neu bei dem drüber nachdenken dieses Kapitels, dass Gott genau da dran sein möchte bei dir und bei mir. Dass es nicht darum geht, was von außen geschieht, was wir von außen erleben, ob das gut oder richtig ist, sondern dass unser Herz darüber ganz zur Ruhe kommt in der Kraft Gottes und der Kraft des Herrn Jesus. Und ich habe gedacht, wenn in einer so wunderbaren Schönheit dieses Wesen des Apostel Paulus, wie er umgeht mit den Geschwistern in seinem Herzen, wie viel Raum da ist, wie er schon im 6. Kapitel Vers 11 sagt, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Es ist schon mal gemerkt, dass dein Mund zugeht, auch Geschwistern oder anderen Menschen gegenüber, wenn dein Herz da ein bisschen dicht macht, dann geht auch der Mund zu. Ich habe das oft leider gemerkt in meinem Herzen, dass dann auch mein Mund zugeht. Der Mund des Apostel Paulus war weit geöffnet. Er konnte frei reden, weil in seinem Herzen nichts war gegen den anderen, weil in seinem Herzen nichts dazwischen stand. Und wo er, ich glaube, in Kapitel 2 oder so ausgedrückt hat oder vorher, wo es um diese Schuld ging, die es in Korinth gab, sagt er, ich habe schon im Vorfeld, wenn ihr zusammengeht, die Sache regelt, ich habe im Vorfeld schon in meinem Herzen vergeben. Ich habe das im Vorfeld schon geregelt. Kannst du so mit dem Nächsten umgehen, dass die Liebe eine Menge Schuld zudeckt, dass du im Vorfeld schon zudeckst, zumachst und es verschlossen ist. Und ich bin so froh, dass ich an manchen Punkt meines Lebens erfahren durfte, manche Sachen, die mich total bewegt haben, beschäftigt haben, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe keinen Zugriff mehr darauf, ich habe sie sogar vergessen. Und der Jesus sagt, ich werde deiner und meiner Schuld nie wieder gedenken, wenn sie göttlich geregelt ist. Dann habe ich den Wunsch, dass ich es lerne, mit Dingen, die noch nicht mehr vielleicht mit Schuld zu tun haben, im Umgang miteinander Dinge wirklich vergessen möchte. Dass ich sie nicht, wie es da geschehen ist, nach über 30 Jahren, dass sie nochmal hochkommen dürfen in meinem Herzen. Dass Dinge wirklich göttlich geregelt werden und dass unsere Herzen frei machen. In der Mitte des Kapitels wird irgendwie nochmal Zugriff genommen, wie diese Schuld, die da war, ich möchte keinen Ausdruck dafür finden, weil ich möchte es nicht erwähnen, weil an dieser Stelle der Apostel Paulus nicht mehr erwähnt, wie das göttlich geregelt worden ist. Und ich glaube, dass es in meinem Leben keinen anderen Weg gibt. Selbst wenn es nur um Ungereimtheiten geht, wenn es noch nicht mal um Schuld geht, um so Vorstufen vielleicht von Schuld. Es gibt nur einen Weg, den ich gefunden habe, den Gott mit mir geht, um wirklich da rauszukommen. Dass mein Herz betrübt wird. Ich war betrübt nach dem Gespräch mit dem Bruder, als ich merkte, dass in meinem Herzen noch was vorhanden ist, weil das so lange her ist, wo ich eigentlich viele Jahre gar nicht drüber nachgedacht habe. Dass das plötzlich, weil man drüber redet, wieder hochkommt. Ich bin betrübt worden dadurch. Ich merkte, das tut mir in meinem Herzen weh, dass das so ist. Und ich musste das meinem Herrn sagen. Zur Buße betrübt. Und ich habe ganz neu über dieses zur Buße betrübt nachdenken dürfen, weil Buße heißt ja diese Richtungsänderung, diese Umkehr. Und das ist nicht nur die Umkehr, denke ich, von, wie man im Ende Kapitel gelesen haben, dass man sich von Dingen wegwendet, die Gott nicht meinen, sondern ich habe zutiefst gemerkt, dass es eine Umkehr in meinen Gedanken bedarf. Dass ich nicht so denke, wie ich vorher gedacht habe. Dass ich anders denken muss, auch über Geschwister anders denken muss. Dass ich denken muss über die Liebe des Herrn, wie er über mich denkt. Dass ich anders denken muss, dass ich umdrehen muss und umkehren muss in meinen Gedanken. Und diese Betrübnis, dieses zu merken, Gott spricht jetzt zu mir und er ist im Recht und ich bin im Unrecht. Und dann mich an ihn zu wenden und mich an die Hand nehmen zu lassen, führt zu einer Freude und führt zu einem Heil und zu einer Freiheit, wie auch der Apostel Paulus das schreibt. Und selber, wo er in der Lage war oder wo er den Korinthern das schreiben musste, dann merken wir, dass er selber ja sozusagen kurz davor war und nicht wusste, gehe ich jetzt zu weit oder gehe ich nicht zu weit. Der wollte nicht betrüben, aber er musste das sagen. Und Gott kommt zu seinem Ziel. Ich möchte den Wunsch haben, dass Gott auch mit mir und mit dir zu seinem Ziel kommt. dass er sein Wesen, seine Art und sein Wirken dazu nutzt, zu seinem Ziel zu kommen. Mir ging es so bei diesem Beschäftigen damit, dass ich nicht in der Lage bin, wie man manchmal mit Kapiteln oder Abschnitten der Bibel umgeht, Vers für Vers durchzugehen. Ich habe gedacht, ich komme da nicht weiter. Mein Herz ist da zu klein, das so Vers für Vers zu erfassen. Aber ich bin durch Gottes Wort damit hineingenommen worden, diesen Zusammenhang zu sehen, in den Gott das schreibt. Auch diesen Beziehungszusammenhang, den Gott möchte. Und die Art und Weise, wie Gott da Heil schenken möchte und frei machen möchte. Es bleibt zurück in Rühmen. In Rühmen über die Korinther, aber letztendlich in Rühmen über das, was Gott tut. Bleibt in deinem, meinem Leben das zurück, dass Gott die Ehre geht, bekommt. Ich würde gerne so zum Schluss nochmal diesen ersten Vers vor uns stellen, den ich uns gelesen habe. Aus Johannes 17, Vers 26. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Der Jesus möchte dieses Werk fortführen, seinen Namen, seine Schönheit, seine Größe dir und mir kundzutun. Und er möchte fortschreiten, dass seine Liebe in dir und mir Wohnung hat und dass er selbst in dir und in mir ist. Ich würde auch jetzt noch gerne ein paar Verse, weil ich sage, eigentlich müsste man dann hingehen, das ganze 17. Kapitel uns mit beschäftigen. Ich möchte noch Ende Vers 6 weiterlesen, ein paar Verse. Und ich habe, sagt der Jesus, dein Wort bewahrt. Ich habe sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was meines ist dein, und was dein ist, ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht, und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ich möchte es dabei begnügen lassen. Diese Einheit, diese Gemeinschaft mit dem Herrn, die Gemeinschaft mit dem Vater, dass wir durch sein Wort ihm diesen Raum geben. Und wenn wir merken, dass Gott redet und der Raum nicht da ist, dass wir betrübt werden und die Dinge regeln, dass der Raum da ist für Gottes Wirken. Sei es in der Gemeinschaft mit ihm oder sei es auch in der Gemeinschaft untereinander. Wisst ihr, die Grundlage ist dafür, dass sein Leben, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit für uns redet und in uns ist, weil wir unseren Schmutz ihm geben, weil er dafür gestorben ist. Dass wir alles in Anspruch nehmen von ihm. Und wie oft sind wir angestrengt, selber unser Leben zu verändern. Statt ihm diesen Raum zu geben, ihm diesen Stellenwert auch zu geben. Und wisst ihr, es kann, und das ist vor 2 Wochen mir irgendwie groß geworden, es kann eigentlich nur das Raum haben in meinem Leben, in meinem Herzen, wo auch meine Beschäftigung in meinen Gedanken ist, sei es Tag oder Nacht. Das füllt mein Herz aus. Hat der Jesus diesen Raum, dass es immer wieder mich beschäftigt, und mein Reden und mein Handeln steuert und lenkt. Es kommt das Lenken aus dem Herzen raus. Und das, was drin ist im Herz, steuert mich. Und das lenkt mich. Und das bringt mich dahin, wo ich hingehe. Lass mir neu irgendwie den Namen Gottes, das Wirken des Herrn Jesus Raum geben in unserem Leben und Herzen und damit in die neue Woche gehen.